Ihr Freunde des Wortes Gottes, mit Lüneburg verbindet mich ein besonderes Erlebnis. Es ist schon viele Jahre her, da hatte ich anlässlich eines Jugendtreffens von drei Vereinigungen, hier schräg rüber, da ist jetzt ein großer Wohnblock, da stand eine Halle und da habe ich vor und nachmittag gepredigt und der Heilige Geist hat es bewirkt, dass es zu einer Spontantaufe kam im nahegelegenen See. Im Nachhinein kann ich der Gemeinde, die damals dabei waren, vielleicht mitteilen, es gab keinen administrativen Ärger, denn die Taufe erfolgte ja ohne Zustimmung irgendeines Gemeindeausschusses. Aber sie hatten sich bereit erklärt und wir haben das damals in einem kleinen See gemacht. Ist für mich immer noch ein großes Erlebnis im Nachhinein. Als ich hier gestern herfuhr, musste ich daran denken. Ich habe das Thema genannt Passkontrolle. Natürlich würden wir sagen, es gibt andere Themen als Pässe zu kontrollieren. Aber ihr werdet vielleicht merken, worauf es hinausläuft. Ich war vor einigen Monaten in meiner Heimatstadt Berlin und ging an den Spielplatz, wo ich früher mehr so als Junge zugeschaut habe, aber es ist immer noch der gleiche Spielplatz mit einem großen Sandhaufen jetzt, der war früher nicht da. Und da sah ich ein kleines Mädchen, vielleicht so 3 Jahre alt, 4, die hatte eine geöffnete Streichholzschachtel und fuhr damit ständig hin und her. Ich sah mir das eine Weile an, dann sagte ich zu ihr, du fährst hier wohl Auto, ja? Ja, sagt sie, willst du mitfahren, Opa? Na, wenn man das so hört, dann kann man ja nicht Nein sagen. Ich sage, na gerne. Und dann nahm sie noch einen zweiten Ziegelstein, so einen Kieselstein, und legte den da in die Schachtel, aber sie schob das zu. Wahrscheinlich dachte sie mit so einem alten Herrn im offenen Cabrio, das taugt nichts. Und dann fuhr sie weiter, hin und her. Ich sah mir das eine Weile an. Ich wünsche ihr dann weiterhin gute Reise. Und bin gegangen. Wenn ich diesem Mädchen gesagt hätte, was heißt ihr Auto, das ist doch nur eine Streichholzschachtel, die wäre sicherlich sehr traurig gewesen. Wenn sie sensibel gewesen wäre, hätte sie vielleicht sogar geweint. Kinder können in einer anderen Realität leben. Das war für sie die Wirklichkeit. Diese Streichholzschachtel war wirklich ein Auto, und ob sie jetzt Autobahn fuhr oder durch den Wald, kann ich nicht sagen, aber das war Realität. Ich werde auf diese kleine Begebenheit zurückkommen im Laufe der Predigt. Ich lese jetzt Matthäus 18 von Vers 1. Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist doch der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind zu sich, stellte das mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass ihr umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Bei Markus liest sich das wie folgt, Kapitel 9. Sie kamen nach Kapernaum und als er ins Haus eingetreten war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten sich unterwegs besprochen, wer der Größte sei. Die Jünger waren bei ihrem Lieblingsthema. Wer wird was im Reich Gottes? Offensichtlich hatten sie sich tüchtig gestritten und bei Matthäus sollte Jesus nun die Streitfrage klären. Aber Jesus antwortet auf eine ganz andere Frage, nämlich, wer kommt überhaupt ins Reich Gottes? Welche sind die Zugangsbedingungen? Das, was ich vielleicht Passkontrolle genannt habe. Wer kommt überhaupt ins Reich Gottes? Bei Luther heißt das, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das heißt, Jesus antwortet auf die Frage der Reformation oder hier auf die Frage der Jünger, indem er ein Kind in die Mitte stellt. Paidon steht da, also ein kleines Kind, manche übersetzen sogar Kindlein, also kein Teenager. Wahrscheinlich so 3, 4 Jahre. Es kann stehen offensichtlich, Markus nimmt das Kind auf den Arm, also wirklich ein kleines Kind. Meine Schwestern und Brüder und ihr Freunde, je älter ich werde, umso stärker interessieren mich theologische Grundfragen. Ich habe keine Zeit mehr für theologische Randfragen. Wir haben es bei unserem Predigtext nicht mit einer theologischen Nebensächlichkeit zu tun. Es geht um die Frage, wer ist tauglich fürs Reich Gottes? Wenn wir von Reich Gottes sprechen, sind ja immer beide Möglichkeiten gemeint. Einmal das Reich Gottes mitten unter euch oder inwendig in euch, wie manche übersetzen, und dann das dermaleinst. Das heißt, das schon jetzt und das noch nicht. Und diese Zweigleisigkeit sollten wir immer im Gedächtnis haben. Reich Gottes. Wir fragen also intensiv, was könnte uns Jesus durch diese Geste mit dem kleinen Kind sagen wollen? Wer kommt ins Reich Gottes? Jesus sagt, so wie ihr jetzt denkt, kommt ihr überhaupt nicht rein. Da brauche ich gar nicht zu fragen, wer ist der Größte im Himmelreich. Ihr müsst umkehren, sagt Jesus. Werden in diesem Fall wie ein Kind. Das heißt, wir wollen diesem Symbol etwas nachspüren. Ich habe mehrere Antworten gefunden und werde vielleicht 4 oder 5 hier in der Predigt ausführen. Erstens, Kinder sind in der Regel immer offen für Neues. Können wir diesen Satz mal verinnerlichen? Kinder sind in der Regel immer offen für Neues. Sie wollen alles begreifen, das heißt anfassen. Wenn ihr kleine Kinder seht, die nehmen alles in die Hand, ziehen auch mal an der Tischdecke, weil sie was haben wollen, was sie anfassen müssen. Dass da manches zu Bruch geht, ist Nebensache. Frag mal einen Arzt, der Nachtdienst hat, was Kinder alles in den Mund stecken können, was man dann wieder rausholen muss mit chirurgischen Mitteln. Warum? Ich kann dem Kind sagen, süß oder sauer, das hat keine Bedeutung. Ich muss es schmecken können. Wenn ich sage, ein Ball ist rund, dann muss ich ihn anfassen können. Kinder sind also solche Wesen, die alles um sie herum erobern wollen. Und wenn ich anfange, etwas zu begreifen, dann fangen an, meine Denkstrukturen zu funktionieren. Das heißt, Kinder haben das, was man Erfahrungswissen nennt. Das ist keine theologische Überlegung. Kinder sind wissbegierig, Neues zu erfahren. Und ich frage manchmal, sind wir wirklich als Gläubige, wir, die wir jetzt hier in diesem Raum sind, wissbegierig, etwas Neues zu hören? Oder haben wir schon die Wahrheit ein für alle Mal? Das ist ein gefährlicher Satz. Wenn ich das so sage, dann denken manche sofort an Laodicea. Ich bin reich, ich habe alles, ich bedarf nichts mehr. Das wäre bei der Passkontrolle gefährlich. Kinder wollen lernen. Sie wollen weiterkommen. Das heißt, meine Schwestern und Brüder, und ich frage euch das jetzt nicht rhetorisch, sind wir noch auf dem Weg? Oder haben wir schon alles erkannt in der Bibel? Wenn Jesus sagt, wer ins Reich Gottes kommen will, der muss ständig dabei sein, Neues zu erforschen. War mal in einer Gemeinde, gar nicht so weit weg von hier, da hatte ich eine Trauung. Und in der Sabbatschule war ein schwieriges Thema. Und man hatte dann also jemanden gebeten, das Ganze mal von vorne zu machen. Und neben mir saß eine Frau, die war wahrscheinlich gekommen, weil sie Nachmittag zur Trauung wollte und war wohl keine Adventistin. In der Pause wurde eine unserer Glaubensschwestern gewürdigt, weil sie schon 50 Jahre in der Gemeinde war, mit einem solchen Geschenkkorb. Und da sagte der Gemeindeleiter, liebe Schwester, du bist jetzt 50 Jahre in der Wahrheit und so weiter. Und da stößt mich diese Frau an und sagt, haben Sie das gehört? Ich sage, ja, was ist? Ja, stellen Sie mal vor, die Frau hat 50 Jahre nicht gelogen. Das heißt, wir haben so Formeln, ja, 50 Jahre in der Wahrheit zu sein. Sind wir wirklich traditionsbewusst und sagen, jawohl, wir haben schon alles. Jesus stellt ein Kind in die Mitte und sagt, so wie er jetzt denkt, klappt das nicht mit dem Reich Gottes. Die Jünger, die hatten ihre festen theologischen Vorstellungen. Und diese waren von den Theologen ausgearbeitet. Und man war sich sicher, der Messias würde die Römer vertreiben und ein Weltreich für Israel aufrichten. Und die Jünger würden dann die entscheidenden Posten haben. Selbst die Mütter haben sich eingeschaltet. Wenn es soweit ist, denkt an meine Kinder, an meine Söhne, lass einen zur Rechten, einen zur Linken sitzen. Das heißt im Klartext, lass den einen Premierminister werden, den anderen vielleicht Schatzkanzler. Das heißt, hier geht es nicht darum, dass wir die Tradition schlecht machen. Ich habe großen Respekt vor dem, was wir als Adventgemeinde im Laufe der Jahrzehnte theologisch erarbeitet haben. Bewahren des Guten, des als richtig Erkannten, hat seinen tiefen Sinn, seine Berechtigung. Aber wenn wir das kleine Kind sehen, dabei kann es nicht bleiben. Es gibt viele Aussagen bei Ellen White, die uns sagen, wie wir uns in dieser Frage zu verhalten haben. Und genau so meint es wohl Jesus. Ich zitiere, wir dürfen nicht denken, wir haben die ganze Wahrheit. Wir hätten die Grundlagen unseres Glaubens begriffen und könnten uns nun ausruhen auf unserem Wissen. Nein, die Wahrheit schreitet ständig voran. Und wir müssen uns in ihrem zunehmenden Licht bewegen. Es ist nicht zu entschuldigen, wenn jemand den Standpunkt vertritt, es gäbe keine neuen Wahrheiten mehr. All unsere Schriftauslegung wäre ohne Irrtum. Es ist eine Tatsache, dass bestimmte Lehren von unserer Gemeinschaft über viele Jahre vertreten wurden. Das ist aber kein Beweis, dass unsere Vorstellungen unfehlbar sind. Das Alter macht den Irrtum nicht zur Wahrheit. Und Wahrheit kann es sich leisten, fair zu sein. Keine wahre Lehre wird etwas verlieren, wenn sie einer gründlichen Überprüfung unterzogen wird. Ich habe eine ganze Reihe solcher Sätze von ihr mir hier notiert, die einfach zeigen, wir sind noch auf dem Weg. Das ist adventistische Theologie. Wir schreiten voran von einer Erkenntnis zur anderen. Wir können nicht stehen bleiben. Und ich frage euch, wann hast du zum letzten Mal eine wirklich neue biblische Einsicht gewonnen? Vielleicht durch eigenes Studium, durch eine Predigt oder irgendeine Lektüre. Lukas berichtet als einziger von der Begegnung dieser zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Und da heißt es, brannte nicht unser Herz in uns, wie er uns die Schrift erschloss? Wann hat dein Herz wirklich mal gebrannt, wenn du einen Bibeltext neu verstanden hast? Ein neues Verständnis altbekannter Bibeltexte, geht das überhaupt? Meine Schwestern und Brüder, ich bin ein alter Mann und sehe meine Kirche auf einem gefährlichen Weg. Wir haben, so scheint es mir, in theologischen Fragen eher den Rückwärtsgang eingelegt und nicht, wie Ellen White schreibt, damit begonnen, unsere theologischen Erkenntnisse einer permanenten Prüfung zu unterziehen, weil wir uns zu sehr auf dem Erkannten ausruhen, weil wir nicht mehr wissbegierig sind, wirklich wissbegierig. Und deshalb habe ich diese deutlichen Worte formuliert. Kinder sind also wissbegierig. Das ist das Erste. Zweitens, Kinder leben in einer anderen Wirklichkeit. Für sie ist vieles real, was für uns Spielerei ist. Ich habe euch die kleine Geschichte von dem Mädchen mit der Streichholzschachtel erzählt. Kinder können in einer anderen Wirklichkeit leben. Und wenn wir das so sagen, dann meint das, Frage an mich selbst, lebe ich schon in der Gemeinschaft mit Gott als echte Wirklichkeit? Das ist nicht nur irgend so eine Theologie, Leben mit Gott. Wenn Jesus sagt, und das ist die Passkontrolle jetzt fürs Reich Gottes, wenn ihr so werdet wie ein Kind, das heißt, wenn ihr wirklich es schafft, im Reich Gottes hier und heute schon zu leben, als Realität, Was meint ihr, was ich manchmal im Internet lese, wenn man mit mir korrespondiert, welche Unterstellungen, welche Intrigen und was da manchmal zu lesen ist? Dann fragt man sich, wo ist denn da die neue Wirklichkeit, die Realität? Freust du dich auf die Gemeinde, wenn du am Sabbatmorgen hierher kommst, dass du Menschen hier triffst, mit denen du wirklich in der Ewigkeit zusammenleben willst? Das muss eine Realität sein. Diese Beziehung untereinander darf nicht dahin führen, und damit komme ich zum dritten Punkt, Kinder tragen keine Maske. Sie sind offen. Ihr Herz spiegelt sich in ihrem Gesicht. Das ist etwas anderes, als eine Rolle zu spielen. Ich spiele auch eine Rolle. Jetzt spiele ich die Rolle eines Predigers. Ich habe manchmal die Rolle eines Lehrers. Wir spielen die Rolle eines Vaters. Wir haben Rollenspiele als Unternehmer, als Arbeitgeber, als Arbeitnehmer. Das sind alles Rollen, die sind in Ordnung, die können manchmal in Konflikt geraten, aber etwas anderes ist es, wenn ich eine Maske trage. Wenn ich nicht genau weiß, was der andere denkt oder fühlt, weil er es verheimlicht. Kinder tragen keine Maske, kleine Kinder jedenfalls. Und damit sind wir bei diesem Begriff der Heuchelei. Ich frage dich, sagst du in der Bibelschule wirklich das, was du meinst? Oder sagst du etwas, was man von dir erwartet, dass du es sagst? Das ist nicht ungefährlich. Es kann sein, dass man dann irgendwann irgendwie als Liberaler oder als Konservativer oder als Fundamentalist eingestuft wird. Aber ich muss doch das sagen dürfen in dieser meiner Gemeinde, was ich wirklich denke. Das ist das, was als Passkontrolle hier gilt. Zugang zum Reich Gottes haben keine Heuchler. Das sagt Jesus mit dem Bild vom Kind. Kinder heucheln nicht. Und weil kleine Kinder echt sind, wirklich echt, haben sie auch keine Hemmungen, Geschenke anzunehmen. Wir haben heute in der Bibelschule davon gesprochen. Durch die Annahme eines Geschenks fühlen sich Kinder ja nicht zur Gegenleistung verpflichtet. Kleine Kinder lassen sich alles schenken, Essen, Trinken, Kleidung, Wohnung. Wie ist das mit dem Geschenk der Erlösung? Wollen wir uns nicht doch manchmal diese Erlösung wenigstens etwas verdienen durch gute Werke? Wir versuchen durch gutes Tun das Geschenk etwas abzuarbeiten, aber wir lernen doch von dem kleinen Kind. Sie lassen sich gern etwas schenken und da muss dann eine Beziehung hergestellt werden. Vor einiger Zeit, als unsere Enkeltochter so vielleicht 5, 6 Jahre alt war, da sind wir mit ihr, meine Frau und ich, mit ihr zum Einkaufen gefahren. Es war Herbst. Wir sind in die nächste Stadt, die wohnen auf dem Dorf. Und dann sollte sie sich allerhand aussuchen, so Kleidungsstücken. Und die flitzte sofort los, hier und da. Komischerweise hat sie immer die teuersten Sachen gefunden. Und Opa hat dann bezahlt. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Es war schon dunkel geworden. Ich kannte die Gegend nicht. Ich denke, jetzt ist es soweit. Und gebe Gas und zack, hat es geblitzt. Naja, also was ich da gesagt habe, war nicht protokollfähig. Die kleine Enkeltochter saß hinten. Die sagt, Opa, Mama hat mir ja ein bisschen Geld mitgegeben zum Einkaufen. Aber du hast ja alles bezahlt. Ich helfe dir denn beim Ticket bezahlen. Da war eine Beziehung hier. Ich habe ihr was geschenkt, aber das war keine Gegenleistung. Sie wollte was Gutes tun. Genau das ist das, was Kinder auch können. Kinder können durchaus etwas tun, auch für die Eltern. Aber das kommt aus einem ganz anderen Gefühl heraus. Das ist kein Abrechnen. Theologisch heißt das ja, wer mich liebt, hält meine Gebote. Das Halten also der Gebote ist keine moralische Verpflichtung, also lässt sich nicht aufrechnen. Das Geschenk der Erlösung schließt jede Eigenleistung aus. Auf die Beziehung kommt es an. Und damit bin ich beim vierten Punkt. Kinder haben ein ausgesprochenes Gerechtigkeitsgefühl. Das hängt damit zusammen, dass sie dabei sind, Strukturen zu bilden. Wir haben das ja vorhin kurz angedeutet. Nur mit Strukturen kann man denken und alles muss dann irgendwie seine Ordnung haben. Mit Strukturen zu denken ist eine wichtige Voraussetzung zum Erwachsenwerden. Und dieses Erwachsenwerden hat etwas zu tun mit Ordnungen. Als Lehrer habe ich manchmal so meine Schwierigkeiten gehabt, Ordnungsprinzipien durchzusetzen, weil junge Leute ja durchaus in bestimmten Fragen ganz anders denken. Da haben sie das Recht dazu. Ich kann mich erinnern, als unser Sohn, vielleicht war er so 5 Jahre alt, wir waren unterwegs in den Bergen. Wir hatten da in Österreich einen Berg, damals gab es noch nicht überall eine Seilbahn. Wir mussten also noch zu Fuß da auf den Berg, so 1800 Meter. Und dann von oben hatten wir einen herrlichen Rundblick. Wir sind dann runter am Nachmittag und er lief vorne weg. Wir wussten schon, wo er hin wollte. Da war nämlich so auf halber Höhe ein kleiner See. Er lief weg, wir haben ihn nicht mehr gesehen und dann kommen wir an den See. Und was sehen wir da? Unser braver Sohn war gerade dabei, einen anderen zu verprügeln. Ich gucke da genau hin. Nee, das war ein Ringkampf. Die kämpften miteinander. Ich denke, was ist denn hier los? Ich dazwischen natürlich. Was soll denn das? Lass den Jungen da los. Und die trennte die beiden Streithähne. Ja, was war? Der kam an den See. Da war ein Junge in seinem Alter. Der schmiss da so Steine ins Wasser und dann hat mein Sohn zu ihm gesagt, wollen wir mal ein Kämpfchen machen. Der war sofort bereit. Was steckt denn dahinter? Jetzt musste geklärt werden, wer von den beiden sagt, was hier zu tun ist. Die wollten miteinander was machen, aber einer muss ja sagen, wo es lang geht. Einer muss ja anordnen, die können ja nicht beide. Und in dem Alter sind sie ja nicht dabei, jetzt intellektuell sich auszusetzen, wer ist klüger. Sie waren auch nicht so, dass sie sagen, wer ist schöner, sondern die haben einfach gefragt, wer ist stärker. Machen wir mal ein Kämpfchen. Und die haben ein Kämpfchen gemacht, waren dabei. Und wenn ich nicht dazwischen gegangen wäre, hätte einer gewonnen. Und der hätte dann gesagt, so, jetzt spielen wir das und das. Und der andere wäre einverstanden gewesen. Strukturen, da müssen Ordnungen her. Jesus sagt, ins Reich Gottes, wie ein Kind, wie ist das mit den Ordnungen? Da gibt es so schöne Sätze im Alten Testament. 3 schlichte Sätze. Du sollst nicht töten, nicht stehlen, nicht Ehe brechen. Ordnungsprinzipien. Du sollst nicht morden, übersetzen manche. Wenn Blicke töten könnten. Manchmal sind Verdächtigungen, Intrigen, Mobbing heißt das heute. Das ist genau gemeint. Du sollst nicht töten. Das ist gemeint mit Mobbing und Ähnlichem. Du sollst nicht stehlen. Naja, ich spreche hier nicht vor einer Versammlung von Taschendieben, aber wenn du deine Steuererklärung machst, du sollst nicht stehlen. Bei einer Prüfungsklausur. Als Lehrer habe ich ja da so meine Erfahrungen mit Klausuren. Ich kann darüber jetzt sprechen, ich bin ja schon lange pensioniert. Predierseminar, Leistungskurs Kirchengeschichte. Und da war wieder mal eine Klausur fällig. Und da sitzen so 12 angehende Prediger vor dir, alles Theologiestudenten. Die haben also bei mir 2, 3 Semester schon Kirchengeschichte gehabt. Jetzt war eine Prüfungsklausur und ich komme rein, verteile die Aufgaben und die fangen an zu arbeiten. Und da fällt mir ein, du wolltest doch noch im Büro was erledigen. Und dann sage ich zu diesen angehenden Pastoren, ich sage, ich müsste noch mal schnell ins Büro, ich kann euch doch jetzt hier alleine lassen, oder? Und die gucken sich so gegenseitig an und dann sagt der Klassenälteste, so der Sprecher, bleib mal lieber hier. Ja, die waren ehrlich, nicht? Der Häusi war in der Tasche, das ist das Kompendium der Kirchengeschichte, das hätten sie mal kurz nachschlagen können. Nein, du sollst nicht stehlen, das haben sie verinnerlicht. Das muss man runterbrechen auf die Gegenwart. Du sollst nicht Ehe brechen. Gott formuliert hier klare Kante. Jesus verschärft das sogar noch. Schon das Begehren wird verurteilt. Manche übersetzen hier, zerstöre keine Ehe. Als Jesus diese klare Ansage macht, da sagen die Jünger zu ihm, Matthäus überliefert das, da sagten seine Jünger zu ihm, steht die Sache eines Mannes mit seiner Frau so, dann ist es nicht gut zu heiraten. Der Scheidebrief war ja eine tolle Angelegenheit zur Zeit Jesu. Du konntest eine Frau heiraten für eine Nacht. Am nächsten Morgen hast du den Scheidebrief gegeben. Wenn so ein berühmter Rabbi irgendwo eingeladen wurde, zu einer anderen Synagoge, dann hat er abends ein gutes Abendbrot bekommen, nachdem er seinen Vortrag gehalten hat, und dann vielleicht noch eine der jungen Damen mit zur Ehe. Das waren Verhältnisse, da sagt Jesus, so nicht. Und die Jünger hatten das ja alles im Kopf. Und dann sagen sie, ja, wenn das so ist, ein Mann, eine Frau, ein Leben lang womöglich, wie das früher mal im Alten Testament da so zu lesen war, dann ist es nicht gut zu heiraten. Merkt ihr, worauf ich hinaus will? Schlichte Sätze, Strukturen, Angebote Gottes. Natürlich gibt es auch in jeder Frage, die ich hier angeschnitten habe, Schuldeingeständnis und Reue und Vergebung. Aber Kinder lieben klare Ansagen. Und wir, und damit komme ich zum letzten, für mich wichtigsten Punkt, Kinder fühlen sich geborgen. Ein Kind hat im Normalfall Eltern, also Vater und Mutter. Sie sorgen im Normalfall für die Kinder. Und die Kinder machen sich keine Sorgen um Essen oder Trinken. Selbst für die Gesundheit sind die Eltern zuständig. Wenn es weh tut, dann laufen die zur Mutter. Oder wenn irgendetwas beim Basteln nicht klappt, dann kommt der Junge zum Vater und der tut so, als ob er auch da helfen kann. Wir kennen 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das hat nichts mit der oft notwendigen Vorsorge zu tun. Gemeint ist das nervenzerfressende, zermürbende Sorgen. Natürlich haben wir Älteren manchmal ein flaues Gefühl, wenn der nächste Arzttermin ansteht. Ich habe schon mehrfach dem Tod ins Auge gesehen. Ich hatte eine Krebsoperation hinter mir mit anschließend 37 Bestrahlungen. Ich habe ein Aneurysma gehabt, das schon tropfte, und das heißt, das war also kurz davor und dann wäre es vorbei gewesen. Manchmal hat man ein flaues Gefühl beim Bewerbungsgespräch oder wie auch immer. Wir kennen ja dieses seltsame Gefühl in uns, dass man sich Sorgen macht. Das hat also nichts mit Sorglosigkeit zu tun, sondern der Begriff heißt hier Geborgenheit. Meine Schwestern und Brüder und ihr Freunde, und ich sage jetzt etwas, was ich ganz selten in einer öffentlichen Predigt sage. Entscheidend ist, dass du dir sicher bist, dass Gott existiert. Niemand von uns ist gefeit gegen Zweifel. Man kann an bestimmten Formulierungen in der Bibel Zweifel haben, man kann an der Auslegung bestimmter Texte Zweifel haben, aber kritisch wird es, wenn du tagelang, wochenlang, monatelang betest um irgendeine bestimmte Sache und jedes Mal erlebst du eine Enttäuschung. Eine theologische Niederlage. Gott reagiert nicht. Und dann zerfrisst der Zweifel dein Herz. Entscheidend ist, dass du wirklich überzeugt bist, dass Gott existiert. Und das sind dann manchmal persönliche Erfahrungen. 1945 im Sommer sollte ich in Berlin erschossen werden, standrechtlich. Lange Geschichte. Will ich hier aber nicht erzählen. Und trotzdem, ich lebe ja, wie ihr seht, und dann hat man solche Erfahrungen und dann sagt man, ja, das ging also gut, Gott hat geholfen. Aber ein anderer kann sagen, hast du Glück gehabt. Und bei dem anderen hat er eben Pech gehabt. Es muss so sein, dass es wirklich ohne jeden Zweifel ist, dass Gott existiert. Und ich habe in meinem Leben nur eine einzige Erfahrung gemacht, die diesen Anspruch in etwa berücksichtigt. Und das erzähle ich nicht in jeder Predigt. Hin und wieder mal. Ich habe es jahrelang überhaupt nicht erwähnt. Ich habe es in mir verborgen gehalten, weil es so unglaublich war. Nicht weit von hier in Delmenhorst. Jugendevangelisation. Ich war vorher mit einer Gruppe in Regensburg und da hat das ganz gut geklappt. Die Silvia ist auch hier, die hat damals da gesungen. Und die in Norddeutschland, die sagten, komm doch auch mal nach Delmenhorst und mach das Gleiche da. Und dann haben wir das da auch gemacht. Und das geht dann immer so, am Nachmittag sind dann die jungen Leute in der Fußgängerzone und machen da also Waffeln, backen sie da oder reden mit den Leuten. Und da war es dann so, die haben so Luftballons mit Gas gefüllt und da stand, glaube ich, der Ort unserer Versammlungen drauf. War also alles sehr schön. Und wir hatten einen großen Saal gemietet und der war jeden Abend voll, viele Gäste. Erstaunlich. Und etwa so Mittwoch, in der Mitte der ganzen Sache, ich hatte meinen Abendvortrag so gut über die Hälfte und war so richtig schön im Schwung. Damals konnte ich das noch. Und auf einmal löst sich ein Luftballon. Geht nach oben an die Decke, tanzt da hin und her und die Leute gucken alle. Alle gucken auf den Luftballon. Ich hätte aufhören können zu sprechen. Die hörten gar nicht mehr zu. Da habe ich etwas gemacht, was eben nicht in meinem Manuskript stand. Ich habe gesagt, liebe Leute, jetzt guckt ihr alle zu dem Luftballon und hört gar nicht mehr zu. Also muss der Luftballon runter. Ich werde jetzt mit Gott reden. Und dann habe ich ein kurzes Gebet gesprochen. Und dann war Totenstille im Saal. Und dann kam der Luftballon runter. Ganz langsam runter. Ich habe nie so aufmerksame Zuhörer gehabt wie an diesem Abend. Und die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Vor ein paar Monaten war eine Abiturklasse, die hatte 40-jähriges Jubiläum. Und die baten mich, die Predigt zu halten auf Marienhöhe. Und ich habe gesagt, gut, mache ich. Und denen habe ich diese Geschichte auch erzählt. Und am Nachmittag bin ich mit meiner Frau dahin zum Kaffee trinken auf die Marienhöhe und sie warteten schon auf mich. Und da kam einer auf mich zu und sagt, übrigens, ich war damals in Delmenhorst dabei. Kennst du auch die Nachgeschichte? Ich sage, nein, was ist da noch passiert? Er sagte, ich saß genau hinter dem das mit dem Luftballon passiert ist. Und der hatte dann den Luftballon wieder an der Schnur, hat ihn unter seinen Sitz gepackt, hat rechts und links, vorne und hinten Taschen hingestellt, damit der ja nicht abhaut. Und dann habe ich gesehen, wie der Luftballon immer wieder gegen den Stuhl tippt. Das heißt, das Gas war nicht weg. Der war immer noch mit Gas gefüllt. Ich habe es wirklich gesehen. Und da habe ich mich entschieden, ich studiere jetzt Physik. Das muss ich ergründen. Hat er auch gemacht. Meine Schwestern und Brüder, das kann mir keiner nehmen, dieses Erlebnis. Und immer wenn ich manchmal so diese Geschichte irgendwo erzähle, dann treffe ich jemanden, der sagt, ich war dabei. Es ist also wirklich so, hier hat Gott etwas gemacht, was ich nicht erhofft habe, was ich nicht einmal vermutet habe. Etwas Unglaubliches. Gott existiert wirklich. Ich habe das erlebt und da waren 200-300 Leute, die haben das miterlebt. Und das war keine Täuschung, keine Sinnestäuschung. Und in dem Augenblick ist nicht vielleicht zufällig das Gas entwichen, sondern das Gas war immer noch drin, das habe ich jetzt erst gehört. Unglaublich, wenn man das erlebt hat. Und das ist etwas, was mir niemand nehmen kann. Man kann mit noch so viel theologischen Theorien kommen und Zweifel in mein Herz sehen. Aber was sie nicht können, ist, mir den Glauben daran zu nehmen, dass Gott wirklich existiert. Und nicht jeder wird das so erleben. Nicht, dass mich jemand missversteht. Es gibt einfachere Dinge, wenn Gott plötzlich da ist und dir hilft und du spürst das. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes und das kannst du dann selber beurteilen. Hier hat Gott gewirkt in meinem Leben. Hier hat er mich bewahrt. Ich habe erlebt, dass ich mit dem Auto unterwegs bin, im Rheinland, Freitagabend. Rechts und links sind beide Spuren voll und das geht rechts die LKWs, links die PKWs. Und ich sehe noch da vorne, wie die Lichter rot werden. Ich versuche noch zu bremsen. Alles kracht vor mir da zusammen und in dem Augenblick, reißt jemand mein Steuer nach rechts. Hier war gerade eine Lücke zwischen den LKWs. Ich bin weitergefahren. Hinter mir kracht es wieder. Das ist nicht mein fahrtechnisches Können gewesen. Natürlich kann jetzt jemand sagen, Glück gehabt. Nein, ich habe erlebt, dass Gott mein Steuer rumgerissen hat. Und ich war dann in dieser Lücke zwischen den LKWs. Und das sind Erlebnisse, die können wir alle haben. Und dann kann dir jemand sagen, Glück gehabt. Nein, das ist der Wille Gottes, der jetzt hier eingegriffen hat. Auch bei allen Niederlagen. Ich habe einige Situationen in meinem Leben, da bin ich heute noch anderer Meinung als Gott. Ich habe das Recht zu sagen, es wäre anders besser gewesen. Aber Gott hat das so geführt. Und ich nehme das aus seiner Hand, wenn ich etwas von Geborgenheit hier sage, dann bin ich eben in der Hand Gottes. Und Gott kann manchmal mit dir Wege gehen, die du nicht verstehst. Aber die Geborgenheit darf nicht verloren gehen. Du fühlst dich auch in solchen Situationen von ihm getragen. Gott hält das Universum in seiner Hand. Er hat das Schicksal dieser Erde in seiner Hand. Und er hat damit auch mein und dein Schicksal in seiner Hand. Ob uns das gefällt oder nicht. Und nicht jeder Weg, den er mit uns geht, ist etwas, wo wir innerlich zustimmen. Aber es ist sein Weg mit uns. Die Jünger hatten damals gefragt, wer wird der Größte? Und Jesus beantwortet die Frage, wer kommt denn überhaupt hinein? Und er nimmt dieses kleine Kind als Beispiel. Meine Schwestern und Brüder, ich kann euch nur versichern, das, was dieses Kind mich gelehrt hat, das ist doch das, was wir alle praktizieren. Wir sind doch wissbegierig nach Neuem. Auch wenn wir es vielleicht nicht zugestehen. Wir sind doch theologisch noch auf dem Weg. Wir wollen doch etwas Neues aus der Bibel heraus lesen können. Die zentrale Aussage, die ich in jeder Predigt bringe, weil sie mir so wichtig ist, gerade für Adventgläubige, steht in Johannes 5, Vers 24. Wenn ihr alles vergesst aus dieser Predigt, aber diesen Text merkt euch, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, und Jesus spricht hier, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Meine Schwestern und Brüder, wir sind doch diejenigen, von denen hier die Rede ist, wer mein Wort hört und glaubt. Wir glauben doch dem. Wir glauben doch das, was in der Bibel steht. Wir glauben das, was Jesus gesagt hat. Und weil das so ist, sind wir erlöst. Sind wir Kandidaten für das Reich Gottes. Hat die Passkontrolle für uns kein Problem. Wir haben uns nicht zu fürchten vor irgendeinem Gericht. Wir sind vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wem das manchmal zu abstrakt klingt, für den habe ich noch ein kleines Zitat von Bruno Vertalier. Bruno Vertalier war ja viele Jahre Divisionsvorsteher, also der für uns zuständige Mann in Bern der Generalkonferenz. Und der hat im Adventisten heute Folgendes geschrieben. Möge jedes Mitglied der Kirche der Siebentagsadventisten anderen Gläubigen Halt geben, damit niemand das Gefühl bekommt, es gäbe für ihn keinen Platz in der Gemeinde, weil er zwar nach unseren Glaubenspunkten lebt, aber noch Fragen hat. Aus diesem Grund will ich auch die Gemeindeglieder achten, die noch Fragen oder ihre eigene Sicht in Bezug auf bestimmte Lehren, wie Schöpfung, das Heiligtum, die Gemeinde der Übrigen und so weiter haben. Ich möchte diesen Brüdern und Schwestern versichern, dass sie als treue Gemeindeglieder angesehen werden und in der Familie der Siebenten-Tags-Adventisten willkommen sind. Ich denke, das ist deutlich. Wir sind nicht die Richter über das Gewissen eines anderen. Wir haben durchaus manchmal Fragen, vielleicht hier und da auch Zweifel, aber wir sind deshalb wirklich Gläubige. Wir glauben dem, was in der Bibel steht, wir glauben dem, was im Wort Gottes steht, und wir glauben das, was Jesus gesagt hat. Und das ist entscheidend. Darum, meine Schwestern und Brüder, wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Woran? Woran wird jedermann erkennen, dass wir Jünger Jesu seid? Dass wir den Sabbat feiern? Dass wir kein Schweinefleisch essen? Dass wir vielleicht immer den Zehnten geben? Dass wir dies und jenes machen? Nein, Jesus sagt, woran wird er erkennen, dass ihr meine Jünger seid? So ihr Liebe untereinander habt, da steht das Wort Agape. Und Agape ist manchmal übersetzt mit Nächstenliebe. Das ist mir zu allgemein. Ich habe das mal übersetzt so für mich. Wohlwollendes. Ja, Wohlwollendes für Wahrhalten oder vorurteilsfreies Wohlwollen. Wenn wir vorurteilsfrei miteinander umgehen, dann ist Reich Gottes hier und heute. Vorurteilsfrei noch mit Wohlwollen, dann ist das die Gemeinde, die ich liebe. Und mit diesem Satz möchte ich meine Predigt heute abschließen. Die Botschaft vom Reich Gottes ist eine Einladung. Passkontrolle brauchen wir nicht. Wir sind so wie ein kleines Kind. Wir fühlen uns geborgen. Wir sind wissbegierig. Wir tragen keine Masken. Das heißt, wir kommen von einer Situation zur anderen und werden, meine Schwestern und Brüder, alle, die wir in diesem Raum sind, das Ziel erreichen. Davon bin ich fest überzeugt. Wir werden Bürger des Reiches Gottes sein in Herrlichkeit und wir werden das erleben, hier und heute, Reich Gottes mitten unter uns. Gott segne uns. Amen.